Ich habe in der ersten Predigt darüber geredet, wie das im Internet natürlich, in unserem Alltag spielt das eine große Rolle, dass es solche Algorithmen, solche Regeln gibt, zum Beispiel eben im Internet, wenn wir Dinge suchen, bei der Rechtschreibung, wenn wir irgendeinen Text schreiben, mit dem Navi. Also es hat an ganz vielen Stellen in unserem Alltag, auch bei der Waschmaschine, eine Bedeutung, dass die Dinge nach Regeln ablaufen und nicht ständig Überraschungen gibt. Also es sind so bestimmte Regeln, das heißt, bei den gleichen Voraussetzungen kommt man immer zum nächsten gleichen Schluss. Es ändert sich eigentlich dann nichts, es ist so eine Gesetzmäßigkeit. Ich habe versucht zu zeigen, dass das Leben uns natürlich solche Regeln ins Herz schreibt. Erfahrungen, die wir gemacht haben, Schlüsse, die wir daraus gezogen haben. Wir leben alle mit Regeln, die im Herzen passieren. Und deshalb auch dieses Bild, die Algorithmen im Internet oder wo die dann immer sind, die sind nicht so gefährlich. Man muss da auch aufpassen, wachsam sein. Aber viel entscheidender sind die Dinge, die sich in unserem Herzen festgemacht haben. Und hier unsere Interpretationen leiten. Also wenn wir eine Erfahrung machen, dass wir dann sofort unsere Schlüsse wieder aufrufen und sagen, ja, das ist halt so. Oder Erfahrungen, die wir mit anderen Personen machen, der Typ ist halt immer so, da kannst du gar nichts anderes erwarten. Es wird immer so sein. Das sind auch so Regeln, wie wir die Dinge, die wir wahrnehmen, interpretieren. Und wir tun nun gerade gut daran, hier gut hinzuschauen. Und diese Regeln vielleicht auch umzuschreiben. Heute Morgen schreiben wir ein paar um. Letzten Sonntag habe ich darüber geredet, dass wir auch das, was Gott über uns sagt, woher haben wir denn die Wahrheit oder das, was wirklich verlässlich ist, was man über uns persönlich sagen kann, über uns Menschen? Wir erfahren es von unserem Schöpfer, der heilig ist, der allmächtig ist, allwissend ist, dass wir uns das sagen lassen und dem zustimmen, was unser Schöpfer über uns sagt. Und diese übernehmen, das ist schon mal eine Herausforderung genug, dass wir nicht unseren Meinungen über uns selber und die anderen, dass wir denen mehr glauben als dem, was Gott über uns sagt. Also es macht absolut Sinn, dass wir das übernehmen, die Wahrheit uns sagen lassen und an dem orientieren, was Gott uns sagt. Also, das war schon mal ein Dauerprozess, das immer wieder umzuschreiben und an dem auszurichten, was Gott sagt. Und jetzt, im ganz normalen Alltag, müssen wir viele Entscheidungen treffen, ganz viele, viele merken wir vielleicht gar nicht so richtig. Und deshalb ist es gut, sich zu überlegen, worauf achte ich besonders. Jetzt bei einem Kompass ist es so, wenn dann irgendein magnetisches Teil in der Nähe liegt, dann funktioniert der nicht mehr. Der Kompass zeigt schon immer nach Norden, da kann man sich dran ausrichten, aber man muss auch noch aufpassen, was so drumherum liegt. Sonst könnte es sein, dass man total irregeführt wird, auch wenn man den richtigen Weg eigentlich gehen möchte. Also man kann einen Kompass auch einstellen oder dafür sorgen, dass er eben in gute Richtung zeigt. Ich meine, die Begriffe, die Stichworte, die ich euch heute zeige, die wären eine gute Ausrichtung fürs Leben. Jetzt über diese drei Predigten habe ich immer wieder diesen Vers, diese Aussage aus Sprüche 4 erwähnt. Es ist sowas von entscheidend, dass wir uns überlegen, was in unserem Herzen sich wirklich abspielt. Welchen Gedanken wir Raum geben. Welchen Schlüssen, wie wir über uns denken, wie wir über andere denken, was für Konsequenzen wir aus dem ziehen, was wir erleben oder auch nicht erleben. Also das, was wir in unserem Herzen kultivieren, uns immer wieder beschäftigt, das leitet uns. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Jetzt kannst du anfangen, auswendig zu lernen. Es sind 5 Begriffe, 5 Werte, die alle mit V anfangen, deshalb 5V-Kompass. Sie beginnen alle mit V. Die stammen nicht von mir. Wahrscheinlich knapp 24 Jahre her, da hatte Markus Müller, mein Vorgänger als Direktor bei Krishona, uns. Wir hatten in der Schweiz damals eine schwierige Situation. Unser Leiter war über mehrere Jahre krank. Die Leitung war nicht so präsent. Es ist so eine komische Stimmung aufgekommen. Und woran orientiert man sich dann, wenn die Leitung schweigt oder von der Leitung her nichts mehr kommt? Dann hat Markus Müller uns in einer Konferenz mal gesagt, orientiert doch euch zum Beispiel an diesen 5 Werten, wie ihr und überlegt, wie ihr miteinander umgehen wollt. Das war so ein Tipp, ein Hinweis, woran man sich orientieren könnte. Das hat mich derart elektrisiert, diese 5 Begriffe, dass ich seither mit denen lebe und die ständig wieder übersetze in konkrete Situationen. Es hat sich derart bewährt, deshalb rede ich drüber. Jetzt kann man sagen, vielleicht sind die ein bisschen zufällig. Also das würde ich jetzt nach 24 Jahren nicht mehr sagen, dass die zufällig sind, weil sie sehr grundlegende, sehr entscheidende Dinge in den Vordergrund rücken und bewusst machen. Und über die werde ich jetzt immer ein paar Stichworte sagen. Aber eigentlich könnten wir auch anfangen, darüber zu reden. Es ist also ziemlich einfach, diese Begriffe dann zu deuten und zu verändern. Ja, wie ist das zum Beispiel mit dem Vertrauen? Überleg mal, was Vertrauen in deinem Leben ausgelöst hat, was Vertrauen ermöglicht hat. Vielleicht kommt man nicht so schnell drauf. Du kannst auch das Umgekehrte überlegen. Was hatte das für eine Wirkung, als Leute dir nicht vertrauten? Immer misstrauisch waren, immer kontrollieren wollten. Alles hat seine Wirkung. Und Vertrauen, Pestalozzi hat mal gesagt, dieser Pädagoge, Vertrauen ist eine unermessliche Kapitalanlage in einem Menschen. Ich wäre heute nicht hier, wenn es nicht Menschen gegeben hätte, die mir mehr zugetraut haben als ich mir selber. Leute, die mir etwas zugemutet haben, mich manchmal vielleicht mit Aufgaben auch überfordert haben, aber zu spüren, dass jemand mir etwas zutraut, das löst in mir Mut aus, es zu wagen, es zumindest zu probieren. Vertrauen heißt, man ist frei, man hat Mut, wirklich mehr Mut, Risiken einzugehen. Und ist dann nicht so ängstlich unterwegs, also Vertrauen. Es gibt so eine Werbung, oder? Red Bull verleiht Flügel. Das kann man sehr gut, also das glaube ich nicht, aber Vertrauen verleiht wirklich Flügel. Im Sinne von, man kann ganz anders Dinge wagen und Dinge riskieren. Man hat mir Aufgaben anvertraut in meinem Leben. Und einmal weiß ich, wir hatten früher in Winterthur so diese Männertage. Da war ich eine Zeit lang im Team oder habe das Team auch geleitet. Und da waren jeweils so 500, 600 Männer an einem Samstag im Januar. War eine tolle Sache. Und dann habe ich mal mit einem Unternehmer auf der Bühne so einen Talk gemacht, so ein Interview gemacht. Und dann kam am Schluss der Paul Graf. Ich weiß nicht, ob einige von euch den noch kennen. Da kam er, der ist ja wirklich eine Generation älter, so im Alter meiner Eltern eben gewesen. Und es ist nicht so, dass ich in allen Teilen immer gefunden habe, der Paul Graf sagt gute Dinge. Aber dann kam er und hat mir Tschüss gesagt und gesagt, René, das machst du sehr gut, das kannst du gut, mach weiter. Das hat mir nur dieser Satz, und dann hatten wir wieder nichts miteinander zu tun, das hat mir geholfen, mich zu trauen, solche Dinge zu machen. Und ich würde sogar sagen, heute ist das eine meiner Stärken, Leute auch in der Öffentlichkeit zu interviewen, mit ihnen einen Talk zu machen. Dass ich jetzt einen Podcast mache für Babyboomer, das hat nicht nur, aber es hat auch mit Paul Graf zu tun, weil er mir irgendwo in einem kleinen Moment sein Vertrauen ausgedrückt hat. Vertrauen verleiht irgendwie Flügel. Die Leitungsaufgaben, die ich hatte, jetzt als Leiter von Crigeona Schweiz oder als Direktor, die hätte ich mir alle nicht zugetraut. Da haben andere gedacht, das könntest du solltest das machen, sonst hätte ich es nicht gemacht, wenn ich das Vertrauen nicht gespürt hätte. Vertrauen schenken kann eigentlich nur, wer Vertrauen erfahren hat. Also wenn wir kein Vertrauen erfahren haben, werden wir auch anderen wahrscheinlich nicht so viel zutrauen. Aber wenn wir selber realisiert haben, was das ausmacht, dann werden wir es auch anderen schenken und damit auch den Mut und die Vertrauensfähigkeit erweitern. Vertrauen, ich habe so einen Merksatz zu jedem dieser Begriffe hier. Zum Vertrauen ist es der: Ich verweigere mich dem Misstrauen und unterschiebe dem anderen das Gute bis zum Beweis des Gegenteils. Wir haben immer Interpretationsspielraum, wenn alle etwas tun, etwas sagen, etwas nicht tun, etwas nicht sagen. Wir haben immer viel Interpretationsspielraum. Und oft nutzen wir ihn reflexartig kritisch aus und denken, was will er oder was will sie jetzt wieder sagen und so. Wenn ich das komplett ausnütze und sage, ich unterschiebe, wir unterschieben ja manchmal den anderen irgendwie böse Absichten oder irgendwie, dass sie irgendwie Hintergedanken haben oder so. Ich kann ihnen auch das Gute unterschieben. Dann gibt es ganz viel Freiheit für mich und auch für den anderen. Das hat sich für mich meistens sehr bewährt. Jetzt ist es ja nicht immer so, dass andere alles nur gut meinen, was sie tun. Ich habe ein paar Mal einen Schuh voll rausgezogen. Das war so in den letzten 24 Jahren. Und dann habe ich mir dann überlegt, ja, hätte ich jetzt misstrauischer sein sollen? Also weil Leute mein Vertrauen, ja, an ein paar Stellen würde ich wirklich sagen, mein Vertrauen auch missbraucht haben. Dann habe ich überlegt, hätte ich kritischer sein sollen, hätte ich mehr kontrollieren sollen. Schlussendlich bin ich immer zum Schluss gekommen, es gibt keine bessere Alternative. Lieber ich ziehe hier und da einen Schuh voll raus, als dass ich misstrauisch versuche, alles im Griff zu haben und andere zu kontrollieren, mich ja nicht zu viel jemandem anzuvertrauen. Ich hätte so viel Leben, so viel Entwicklung auch behindert und vielleicht sogar verunmöglicht, wenn ich nicht vertraut hätte. Schlussendlich lieber ich ziehe mal einen Schuh voll raus, als dass ich so misstrauisch durchs Leben gehe und andere immer böse Absichten oder irgendwelche Hintergedanken unterschiebe. Für mich ist das deshalb ein ganz wichtiger Satz. Ich unterschiebe dem anderen das Gute bis zum Beweis oder Erweis des Gegenteils. Das heißt auch, wenn ich dem anderen vertraue, dass ich auf ihn höre, auch wenn er etwas kritisch sagen will. Gell? Ich muss ja, wir reden hier auch über, letztes Mal oder vorletztes Mal auch über Wahrnehmung gesprochen. Ich muss immer damit rechnen, dass ich nicht alles richtig verstehe im Leben, dass ich mich auch mal irre. Also brauche ich auch Leute, die mir den Horizont aufreißen und vielleicht mir auch was Kritisches sagen zu mir selber, dass ich dem anderen auch vertraue, dass wenn er mir etwas sagt, was ich nicht hören will, das möglicherweise weiterhilft. Also ich höre dem anderen mit zwei Ohren zu, ganz offen, wenn er etwas sagt, weil das immer auch das Potenzial hat, dass eine Täuschung, eine Selbsttäuschung aufliegt. Oder selbst wenn er ein Esel ist, würde jetzt vielleicht Bileam sagen, ihr kennt die Geschichte aus dem Alten Testament, er hat vieles nicht verstanden und Gott hat schlussendlich einen Esel gebraucht, um ihm zu zeigen, dass er das, was er jetzt eigentlich wollte, nicht tun sollte. Also vielleicht braucht Gott auch mal einen Esel, um uns den Weg zu versperren. Also rechne damit, auch wenn ein Esel dir über den Weg läuft und dir etwas sagt, was du nicht hören willst, dass das vielleicht ein Teil dessen ist, dass Gott dir weiterhelfen will. Also Vertrauen auch in den, der mir Dinge sagt, die ich nicht hören will. Ganz generell kann man sagen, in unserer Gesellschaft ist das Vertrauen am Schwinden. Man sichert sich ständig ab. All die Bürokratie, die wir beklagen in ganz verschiedenen Berufsfeldern, ob ihr Landwirte seid oder ob ihr im Gesundheitswesen arbeitet oder wo auch immer, man will sich überall absichern, man rechnet überall damit, dass betrogen wird, dass Leute irgendwie sich etwas ergaunen oder dass man schlussendlich vor dem Richter landet, weil ein Fehler passiert und man sich absichern muss, dass man nichts falsch gemacht hat. Dieser Vertrauensschwund, wir merken ja ständig, dass das uns das Leben ganz, ganz schwierig macht. Es wird Das Eigentliche findet dann oft gar nicht mehr in dem Maß statt, wie es stattfinden sollte. Schlussendlich geht's, jetzt ist das ein bisschen plakativ, das weiß ich, aber im Gesundheitswesen ist dann der Mensch und das Gespräch über seine Situation, das findet dann viel weniger statt, aber dafür stimmt es dann im Büro, in der Administration. Wem hilft es schlussendlich wirklich? Und in manchen Fällen ist es dann so entscheidend, dass wir die Dinge immer so absichern. Also wo Vertrauen schwindet, schwindet auch ganz viel wertvolles Leben, wertvolle Zeit, verschwinden auch viele Möglichkeiten. Vertrauen schenken und es so weit tun, bis es eben nicht mehr geht. Verantwortung. Verantwortung übernehmen. Das ist so ein Merksatz, den ich bin voll verantwortlich für das, was ich tue, was ich sage, was ich denke. Die Verantwortung ist weder an Umstände noch an Menschen delegierbar. Gell, man kann sagen, wenn der andere so blöd tut, muss ich ja nicht wundern, wenn ich auch so tue. Also wir sagen manchmal, wir erlauben uns ein Verhalten, weil die anderen so doof sind. Ich bin verantwortlich. Also wenn ich aus der Haut fahre und irgendwelche unflätige Dinge sage und andere verletze, dann ist das meine Verantwortung und nicht irgendeine Verantwortung. Wenn ich zu spät komme, dann komme ich zu spät. Das kann mal sein, sofern man nicht mit der Deutschen Bahn anfährt, dass man trotzdem irgendwie zu spät kommt. Also jetzt gibt es natürlich Gründe, aber wenn ich 10-mal zu spät komme, kann ich nicht immer sagen, dass es die Bahn war, die zu spät kam oder irgendwas, Stau oder irgendwas. Ich muss Verantwortung übernehmen für das, was ich tue, wie ich das mache und es nicht abschieben. Also ich bin voll verantwortlich. Wenn ich einen Fehler mache, dann bin ich verantwortlich dafür, dann ist es an mir hinzugehen und auch um Verzeihung zu beten und dazu zu stehen. Und es gibt so ein Ausdruck von Nichtverantwortung übernehmen oder nicht so wirklich Verantwortung übernehmen ist, wenn zum Beispiel jemand sagt, wenn ich jemanden verletzt habe, dann tut es mir leid. Das ist ein Ausdruck davon, dass man nicht verstanden hat, was Verantwortung ist. Denn wenn ich, das kann ich immer sagen, das tut auch gar nicht weh. Sollte ich jemand verletzt haben, tut es mir leid. Es ist so unpersönlich, es ist so im Gießkannen. Ich habe mich ja entschuldigt, oder? Aber auch, dass ich eingesehen habe, dass ich vielleicht einen Fehler mache, das ist noch ganz, ganz weit weg. Verantwortung übernehmen. Man müsste auch sagen, Verantwortung ist Antworten auf die anvertrauten Möglichkeiten. Das heißt, wie gehe ich mit meinem Leben um? Das, was mir Gott geschenkt hat an Möglichkeiten, und ich gehe angemessen damit auf, also um, also das, wofür ich Verantwortung übernehmen kann, das mache ich tatsächlich. Es gibt auch Grenzen der Verantwortung. Ich habe ein paar immer wieder mal schwierige Erfahrungen gemacht, weil ich meine Grenzen nicht gesehen habe. Verantwortung hat Grenzen. Ich bin nicht für alles verantwortlich. Ich war ja lange Pastor auch und jeder Gemeindeaustritt hat mich tief verletzt. Und ich habe gedacht, ich habe es nicht geschafft. Ich habe Erwartungen nicht erfüllt, ich habe wohl Fehler gemacht, deshalb sind jetzt Leute wieder gegangen, haben sich entschieden, die Gemeinde zu verlassen. Es könnte sein, dass ich Fehler gemacht habe, das ist tatsächlich so, es könnte sein, aber ich habe mich für die Entscheidung oder für das Verhalten anderer Leute verantwortlich gemacht und damit oft gelitten und war dann Stunden, manchmal auch tagelang wie blockiert. Es hat mir unheimlich wehgetan, habe auch mit niemandem drüber geredet. Ich habe das auf mich genommen. Das ist keine gute Art der Verantwortung. Verantwortung überlässt die Verantwortung des anderen auch bei ihm. Dann sitzt man bald einmal im Bereich der Manipulation, also dass man quasi irgendwie die anderen zu etwas zwingen will. Nein, es gibt auch Grenzen der Verantwortung. Wir alle sind beschränkt, haben beschränkte Möglichkeiten, um diese Grenzen zu erkennen und zu respektieren, ist sehr, sehr entscheidend, wenn es um Verantwortung geht. Verantwortung heißt für mich auch, ich rede über das Versagen und das Negative von anderen nur mit Menschen, die Teil des Problems oder Teil der Lösung sind. Das gelingt mir nicht immer. Aber diese Grundhaltung, die würde ganz vieles Schwieriges, dieses Gerede über andere, hast du gehört, und dass man schlechte Dinge weitererzählt, die würde das stoppen. Vieles Schwierige würde nicht passieren. Viele würden nicht mit unseren negativen Erfahrungen irgendwie so einen Filter vor die Augen gesetzt bekommen, wenn sie anderen Leuten begegnen. Wenn ich nur mit denen über schwierige Dinge rede, was Personen betrifft, die Teil des Problems oder Teil der Lösung sind, also Verantwortung haben. dann würde manches dumme Gespräch nicht laufen. Deine Frage auch, warum erzählen wir es? Warum erzählen wir schwierige Dinge über andere weiter? Gell, da hast du irgendeine schwierige Erfahrung gemacht mit jemandem und jemand anders redet über die Person sehr schön und sehr freundlich und sehr begeistert. Dann der Versuch, uns zu widerstehen, ich sage dir jetzt, wie die wirklich ist. Wir glauben da ja manchmal, dass wir durch schwierige Erfahrungen wahreres Wissen über Personen als andere, die nur vielleicht das Positive sehen. Dass ich das nicht sage, sondern dass ich das einfach stehen lassen kann. Die Idee, dass ich der Wahrheit näher bin, wenn es um andere Personen geht, die ist eigentlich doof. Oder ich rede über Menschen, das ist auch so etwas, das ich mir immer wieder mich versucht habe, dran zu halten. Ich rede über andere Personen so, dass sie auch selber hier sitzen könnten. Dass ich auch so über sie rede, wenn sie selber da wären. Das schützt auch vor so irgendwelchen blöden Übertreibungen oder man überlegt dann halt mehr, was man sagt, weil es muss fair bleiben, es muss fair sein, es muss gerecht sein, wie wir miteinander umgehen. Verantwortung. Hans-Peter Wolfsberger, vielleicht ist der ein oder andere ein Begriff von einem Buch oder so, er war in Deutschland Leiter der Liebenzeller-Mission, ist Pfarrer, leitet jetzt das Gebetshaus da oder den Betberg im Markgräflerland, vielleicht hier nicht bekannt. Der hat mal gesagt, wer mich verletzt, bestimme ich. Verantwortung übernehmen, wie sehr ich andere in mein Herz treten lasse und Verletzungen zulasse. Das ist ein bisschen eine steile Aussage. Manchmal, wenn wir verletzt sind, ist es schon passiert irgendwie, aber doch zu sagen, wie viel Macht der andere in meinem Leben haben kann, das muss ich entscheiden. Es ist gut, sich auch an dieser Stelle, an dieser Ecke, an dieser Front zu überlegen, was bedeutet das eigentlich, Verantwortung übernehmen. Und jetzt noch ein ganz steiler Satz zum Thema Verantwortung. Viktor Frankl war in 3 Konzentrationslagern. Er hat ein paar Bücher geschrieben, wunderbare Bücher zum Leben. Er hat sehr wesentliche Dinge gesagt. Unter anderem im Blick auf die Erfahrung im KZ. Wer jammert, jetzt muss man sich das mal hören, auf diesem Hintergrund. Das ist jetzt also nicht aus der Ferienzeit und so ein Kartengruß, sondern wer jammert, will nicht verantwortlich sein. Wer aufhört zu jammern, der handelt. Und wer handelt, wählt bewusst, was passiert, ja, dass man sich überlegt, was man tun will. Wer bewusst wählt, übernimmt Verantwortung für alle Konsequenzen. Und wer Verantwortung übernimmt, übernimmt die Regie für sein Leben. Das ist Freiheit. Es ist eine unreife Art, wenn immer die anderen schuld sind an den Dingen, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Immer ist der Chef, immer die Kollegen, immer die Umstände, immer die Eltern, immer die anderen, immer das drumherum ist schuld. Ich habe schon Menschen erlebt, versuchte sie aus dieser Rille rauszuholen. Das ist manchmal nicht möglich, es gelingt mir eigentlich selten. Aber es ist ein Ausdruck davon, dass jemand das Problem immer bei anderen sieht. Verantwortung. Ich bin verantwortlich. Es gibt mir übrigens auch die größte Freiheit, mein Leben zu gestalten. Ich muss nicht auf andere warten, bis die endlich nicht mehr so doof sind und nicht mehr so blöd handeln und nicht mehr so. Ich muss nicht warten. Ich kann jetzt gute Entscheidungen treffen. Verantwortung. Versöhnung. Ich verzichte darauf, Böses mit Bösem zu vergelten. Also irgendjemand etwas heimzuzahlen, ihn auch mal spüren zu lassen, wie das ist. Versöhnung heißt Vergebung. Übrigens, man muss unterscheiden zwischen Vergebung und Versöhnung. Versöhnung ist eine wiederhergestellte Beziehung, die komplett wiederhergestellt ist. Vergebung steht am Anfang. Wenn etwas schiefgegangen ist, wenn Dinge verbrochen sind, dann braucht es Vergebung. Das ist eine Frage von Entscheidung. Da brauche ich niemand anderes, um zu entscheiden, ob ich vergeben will oder nicht. Versöhnen kann ich mich in dem Maß, wie der andere auch will. Da kann ich nicht komplett frei entscheiden. Ich kann bereit sein dazu. Das wäre natürlich die Idee, dass ich grundsätzlich bereit bin zur Versöhnung. Aber dass ich vergebe, dass ich gut darauf achte. Gott hat mir vergeben, ich kann es mir leisten. Ich lebe ja davon, dass Gott mir vergeben hat. Ich kann es mir leisten, auch anderen die Schuld zu vergeben. Und muss nicht auf ihre Einsicht warten, nicht darauf warten, dass sie sich entschuldigen bei mir. Ich kann vergeben. Das ist auch Freiheit. Das ist auch Verantwortung, die ich übernehmen kann. Und die öffnet die Tür, dass es auch zu mehr werden kann, dass Dinge wieder wachsen können, Dinge vielleicht wieder heil werden können. Versöhnung ist mein Ziel, wenn ich diesen Wert, diese Orientierung übernehme. Versöhnung mit Menschen, wo Dinge zerbrochen sind, ist mein Ziel, selbst wenn der Weg bis dahin noch weit und unrealistisch erscheint. Die Tür ist nur angelehnt, nicht zu und nicht abgeschlossen. Es sind jetzt über 20 Jahre her, gut 20 Jahre, da haben wir bei uns am theologischen Seminar den Seminarleiter entlassen. Es war ein Machtkampf im Spiel. Wir mussten uns am Schluss nicht anders zu helfen, als zu sagen, jetzt, es geht nicht weiter. Es war keine Einsicht da, es war ein Konflikt, der war nicht nur bei uns bekannt, der war an vielen Stellen bekannt, dass hier Dinge nicht gut am Laufen sind. Und wir haben ihn entlassen. Ganz schwierig, also eine sehr schwierige, nicht nur ein schwieriger Moment, sondern eine ganz schwierige Zeit. Und es gelang nicht, miteinander konstruktiv vor diesem Entscheid nicht mehr. Deshalb mussten wir es entscheiden und auch die Zeit danach nicht miteinander wieder ins Gespräch zu kommen, dass es konstruktiv wurde. Es ist immer gerade wieder sehr destruktiv geworden und wieder zu einem offenen Kampf geworden. Es dauerte 15 Jahre, bis wir wieder ein erstes Mal, wo ich beteiligt war, wieder miteinander reden konnten und es konstruktiv war. 15 Jahre. Und dieses Gespräch ist zustande gekommen. Er hat uns wieder mal einen Brief geschrieben und uns, ich sage jetzt so im Verhältnis vielleicht 1:5, also irgendwie gesagt, was wir alles falsch machen und uns versucht, einen Spiegel vorzuhalten und uns kritisiert und verurteilt. Und irgendwo war in diesem Brief eben so ein Fünftel auch ein Abschnitt, wir sollten doch endlich mal reden miteinander. Ich hatte große Schwierigkeiten, diesen Brief überhaupt offen entgegenzunehmen. In mir hat sich alles gedreht wieder, weil es wieder so diese Art war, wo ich merkt aber, es läuft gerade wieder in die andere Richtung, aber die anderen in der Leitung waren damals alle nicht dabei. Dann habe ich mir gesagt, ich entscheide nicht, ich gebe diesen Brief den anderen und frage sie, was würdet ihr jetzt machen? Ohne Kommentar, ohne dass ich irgendwas von mir gesagt habe. Dann haben die anderen auch drauf geredet, dann lasst uns doch mal reden. Die waren emotional nicht so in der Sache drin und die konnten irgendwie nüchtern und frei entscheiden. Die Tür ist nur angelehnt, nicht abgeschlossen. Dann haben wir dem eine Chance gegeben und es konnte tatsächlich, konnten wir miteinander reden. Es war holprig am Anfang, aber wir konnten einander auch akzeptieren, was wir einander an Schmerzen, an Schwierigkeiten zugefügt haben und das anerkennen und auch um Vergebung bitten, dass wir solche Schmerzen verursacht haben. Wir haben nicht darüber diskutiert, was jetzt genau richtig war und wie die. Es ist nicht möglich, im Nachhinein Objektivität herzustellen, eine gleiche Meinung, gleiche Deutung zur Situation, aber wir haben die Erfahrung miteinander bereinigt. Noch heute denke ich, dass es alternativlos war, so zu entscheiden. Aber es war ein erster Schritt. Heute begegnen wir uns, ohne dass Spannungen in mir hochkommen. Manchmal dauert es. Und man sollte nicht die Tür zuschließen und sagen, nie wieder. Versöhnung, davon lebe ich, dass Gott die mir geschenkt hat. Ich habe das seither auch an verschiedenen Stellen praktiziert. Vor 3 Jahren, 3,5, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das auch schon erzählt, als man mich da in Basel in einer Stiftung rausgeschmissen hat zum Stiftungsrat und ich mich dann einfach entschieden habe, zu vergeben und die anderen zu segnen, nicht zu kämpfen und dass ich nach Monaten nach einem halben Jahr sagen konnte, jetzt hat diese Erfahrung nicht mehr Macht in mir. Vorher war es Tag und Nacht, hat es mich beschäftigt, umgetrieben, einfach konsequent Jesus nachgefolgt. Das war meine Überlegung. Jesus hat vergeben, jetzt mache ich es einfach. Eigentlich hätte ich viel Grund zum Kämpfen, aber das mache ich jetzt nicht. Ich folge Jesus und vergebe und halte stur daran fest. Das mache ich bis heute. Ich glaube, es hat sich gelohnt, auch wenn ich die Erfahrung selber nach wie vor nicht einordnen oder verstehen kann. Ich weiß nicht, was der Sinn war dieser Erfahrung. Versöhnung. Übrigens hat Jesus, wenn wir das unser Vater beten, beten wir und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Dann sagt Jesus gleich nach Matthäus, wenn ihr das einander verweigert, verweigert auch der Vater im Himmel euch die Vergebung. Es ist so dramatisch. Es ist so dramatisch für unser Leben, wenn wir es nicht weiterschenken, was wir von Gott bekommen. Deshalb muss das Teil unseres Kompasses sein, unserer Orientierung in unserem Leben, dass wir vergeben und die Tür öffnen, dass auch Versöhnung wieder werden kann. Verfügbarkeit. Das ist ein bisschen ein schwieriger Begriff. Da reagieren manchmal Leute ganz komisch. Ja, muss ich denn alles jetzt, was andere von mir wollen und so? Das ist natürlich nicht gemeint damit. Sondern Verfügbarkeit. Mein Merksatz geht so, ich diene mit den Begabungen, die ich erhalten habe und stelle meine Wahrnehmungen, meine Perspektiven, meine Meinung zur Verfügung. Also ich bringe meinen Teil ein, das, was ich kann. Nicht den Anspruch, es muss immer so laufen, wie ich meine, sondern ich stelle das, was ich habe, zur Verfügung. Wir hatten in diesem Veränderungsprozess bei Grishona, für die, die das so ein bisschen mitbekommen haben, 2017, 18, da gab es auch im Sommer 2017, ich weiß noch genau, es war Ende Mai, wir hatten einen Tag vor, wo wir mal noch ergebnisoffen in die Zukunft denken wollten. Das war unsere gemeinsame Absprache. Und dann haben ein paar, fünf, haben eigentlich sich entgegen unserer gemeinsamen Abmachung außerhalb getroffen und entschieden, am Tag vorher oder zwei Tage vorher habe ich diese Mail erhalten, wir sind nur noch bereit, über diese Lösungen zu reden, über alles andere reden wir nicht mehr. Und sie haben, und ich habe vorhin auch ein bisschen gespürt, also das wäre doch jetzt sinnvoll, mal miteinander zu reden im Vorfeld und ein bisschen die Fenster zu öffnen und ins Freie zu denken schon. Und das wollten sie nicht. Also da war ich unter dem Strich, fühlte ich mich total, mein Vertrauen missbraucht. Und dann, was hast du? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also wenn ich realisiere, dass jemand mein Vertrauen missbraucht, ja, dann, jetzt müsste man vielleicht das Mikrofon kurz abschalten, dann denke ich, dann mach doch diesen selber. Soll ich mir denn das antun? Warum mache ich denn hier mit, wenn andere das nicht wollen und sich, ich fühlte mich hintergangen. Verfügbarkeit heißt das für mich. Das ist so eine Übersetzung, die ich da auch gemacht habe. Ich habe dann, weiß noch, etwa 7 Wochen innerlich gekämpft, bis ich wieder in Sitzungen am Tisch meine Wahrnehmung, meine Perspektive, meine Meinung sagte, ohne Anspruch, dass es so gehen muss, aber dass ich mich nicht innerlich verabschiede. Zwar noch so tue, als wäre ich da, aber nicht mehr da bin. Sondern dass ich meinen Teil, der hilft ja vielleicht, um das Bild größer zu sehen, wenn es dann anders kommt, kommt es anders. Das ist ja nicht das Entscheidende. Aber Gott hat mir Begabungen geschenkt, er hat mir eine Lebensgeschichte geschenkt, ich kann das mit einbringen. Wenn ich das zurückhalte und verweigere, das macht nicht Sinn. Wir sollen mit den Gaben dienen, mit den Möglichkeiten, die Gott uns gegeben hat. Verfügbarkeit hieß für mich vor 6, 5 Jahren auch, 6 Jahren, zu sagen, ja, ich bin bereit, am theologischen Seminar wieder einzusteigen, weil dass ich so viele Leute kenne, dass ich viel Erfahrung habe. Das kann man jetzt in diesem Übergang auch viele unserer Absolventen der letzten 40 Jahre gut kennen. Dann bin ich bereit, wieder einzusteigen. Vorher als Direktor, jetzt bin ich Mitarbeiter, vorher hatte ich Leitungsaufgaben, jetzt habe ich keine. Ich entwickle Weiterbildungen mit anderen. Ich bin also vom Chef zum Mitarbeiter geworden. Eine Grundentscheidung, oder warum ich das parat war dazu, ich wusste nicht, ob das funktioniert, ob ich das hinkriege, innerlich auch, so diese Veränderung. jetzt sind die Chefs, die vorher meine Mitarbeiter waren. Dann habe ich mir gesagt, mein Leben gehört nicht mir. Ich habe es von Gott erhalten und alles, was mir in der Zeit zugewachsen ist, das habe ich auch von Gott erhalten. Wenn das jetzt gebraucht wird, wenn jemand sagt, komm, könntest du das nicht einbringen, dann lasse ich mich auf diesen Prozess ein. Darum bin ich noch beim theologischen Seminar. Rein menschlich und rein, wenn man jetzt wirtschaftlich unternehmerisch denkt, sollte man nie den Chef zum Mitarbeiter machen. Das ist eigentlich hochriskant und hochgefährlich. Ich habe mich dem gestellt, ich musste ein paar Entscheidungen treffen innerlich, wie ich jetzt mich da einbringen will, aber das hat mit diesem Wert zu tun, Verfügbarkeit. Ich bringe mich ein. Verfügbarkeit heißt auch, das, was ich gegeben habe an Engagement, an Zeit, an Kraft, an Geld, das habe ich wirklich gegeben und verlange es auch nicht in irgendeiner Form zurück. Ich werde euch mehrere Geschichten erzählen. Da haben Mitarbeiter, leitende Mitarbeiter teilweise, sich wahnsinnig engagiert, auch übers Maß, viel über Zeit, auch mal Nachtstunden investiert. Und wenn es am Schluss plötzlich schwierig wurde und man hat eine Stelle aufgehoben oder man hat jemand gesagt, du musst jetzt, wir kündigen dir oder so, dann kam plötzlich, oh, und ich habe so viel Ferien nicht bezogen, das hätte ich jetzt alles noch zu gut. Man hat angefangen aufzurechnen an einer Stelle, das war jetzt nicht in meinem Verantwortungsbereich, hat einer irgendwie anderthalb Jahre Ferien und freie Zeit gesammelt und wollte die am Schluss seiner Anstellung vor der Pensionierung noch einziehen. Also, dass man sein Engagement, das weit darüber hinausging, was verlangt war, und man gesagt hat, ja oft in unseren Kreisen, ich habe es für Jesus, ich tue es natürlich für Jesus, selbstverständlich, wir tun alles für Jesus, und dann plötzlich so ein ungutes Gefühl hochkam und sagt, jetzt habe ich aber was zu gut. Das ist nicht Verfügbarkeit, das ist eine Rückforderung, ich habe was gegeben, das gehört eigentlich mir und ihr müsst jetzt mir das wieder zurückgeben. Ich halte das für komplett, also jetzt wirklich komplett falsch. In einer Gemeinde, die waren plötzlich mit uns als Krishona dann gar nicht mehr zufrieden. Da gab es großen Streit, große Differenzen und da sind viele dann, haben sich aus der Gemeinde verabschiedet, unter anderem auch einer, der mal den Flügel gespendet hat. Und dann hat er mir einen Zettel hingehalten und gesagt, würdest du da bitte unterschreiben, dass der Flügel ihm gehört und er ihn wieder zurückkriegt. Ein anderer wollte seine Spenden zurück. Das ist auch sowas. Wenn du spendest, wem gibst du das? Gib's Jesus, dann hast du Ruhe. Und denk nicht, ich will jetzt wissen, was mein Franken genau auslöst. Und wenn ich nicht sehe, dass der das auslöst, was ich will, dann gebe ich es nächstes Mal nicht mehr. Also so tun, als wäre das noch unser, als wäre das unsere Investition. In was eigentlich? Also wenn ich spende, gebe ich es Jesus. Und ich, also wenn es um meine Spenden geht, dann kontrolliere ich die nicht, die da mit diesen Spenden umgehen. Ich schenke es Jesus, er kümmert sich. Hingeben. Auch Dinge, die ich eben, ich habe auch viel gearbeitet, habe manchmal mich investiert. Man kann auch im Nachhinein entscheiden, wenn es jetzt plötzlich, ja, wenn jetzt das keine Rolle mehr spielt, was man investiert hat und nicht mehr wichtig ist. Ihr, die früher in der Gemeindeleitung wart oder hier euch wirklich ein Bein ausgerissen habt und jetzt fragt keiner mehr danach, es hat keine Bedeutung mehr oder man hat vielleicht etwas aufgehört oder so, dann fängt es so an zu, wie verliebt, aber anders, gell? So irgendwie da fängt es an zu grummeln und zu gären und so. Du kannst heute entscheiden, Jesus, ich habe es für dich getan und ich lasse es bei dir, niemand ist mir irgendetwas schuldig. Ich für mich sage, niemand ist mir Dankbarkeit schuldig. Niemand muss mich ehren wegen irgendwas, was ich getan habe. Das sind blöde Abhängigkeiten, die ich in mir gestrickt habe. Ich löse sie, indem ich sage, auch wenn ich jetzt keinen Dank gekriegt habe, auch wenn etwas übersehen wurde, auch wenn etwas jetzt nicht mehr wichtig ist, ich habe es dir für dich getan, Jesus. Du kannst dich jeden Moment befreien von diesen blöden Dingen, die da so grummeln und dich zu einem nervigen, bitteren Typen machen. Das kann man alles noch regeln, auch im Nachhinein. Verfügbarkeit heißt, ich würde es auch so formulieren, ich bin transparent in dem, was ich denke, befürchte, erwarte, denke, tue, also Transparenz. Und noch das Letzte, Voraussicht, was morgen noch wichtig sein wird, soll auch heute, das muss es auch heute sein. Ich habe einige Mitarbeitergespräche geführt, die ich nicht führen wollte, gefühlsmäßig, weil ich Angst hatte, wenn jemandem zu sagen, zum Beispiel, du musst dich beruflich neu orientieren oder wir fahren nicht mehr mit dir weiter, dann hast du einen Fan weniger. Das ist definitiv so. Diese Angst vor Ablehnung, vor Kritik, da hätte ich manches Gespräch dann lieber nicht geführt. Aber es ist nicht fair, wenn ich sah, dass jemand überfordert war, dann heute mit ihm zu reden. Heute hat er noch mehr Kräfte, hat er noch mehr Zeit, mehr Möglichkeiten, sich neu zu orientieren, Verantwortung zu übernehmen für sein Leben. Wenn ich es einfach drauf ankommen lasse, es löst sich dann schon. Also wir haben auch viel Erfahrung, auch so bei Krishona und so. Wenn es kriselt in einer Gemeinde mit dem Pastor oder so, dann kann man schon aus Erfahrung sagen, dass das noch so oder so lange geht. Vielleicht geht es noch 2 Jahre, vielleicht geht es noch 3 Jahre, aber man weiß schon ungefähr, wie lange es dauert, bis es dann bricht, wenn nicht komplett etwas Neues passiert. Es ist nicht fair, diese schwierigen Gespräche nicht zu führen. Also heute schon das hochgewichten, was auch morgen, ich meine jetzt nicht morgen Montag, sondern in Zukunft im Reich Gottes noch Bedeutung hat. Mose hat ja in seinem Psalm geschrieben, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Vom Ziel her denken und dann verliert manches in unserem Alltag auch seine unselige Dominanz und sein Gewicht, was es eben nicht haben sollte. Vom Ziel her ordnen sich die Dinge anders. Also, ihr könnt euch da diese 5, ich hoffe, ihr habt sie jetzt auswendig gelernt und könnt sie für euch selber übersetzen. Und je mehr man sie übersetzt, ich könnte wirklich lange darüber reden, habe jetzt schon zu lange geredet, weil ich es so oft übersetzt habe in konkrete Situationen und Erfahrungen gemacht habe damit. Und jetzt ist das nicht einfach eine menschliche Sache. Ich mache es nicht von mir aus, schlussendlich. Die 5 Vs sind auch 5 Werte, denen Gott in vollkommener Weise zu meinen Gunsten folgt. Er schenkt mir sein Vertrauen, er hat seine Liebe, er hat sich selbst mir geschenkt. Das macht nur mit jemandem, den man liebt, den man wertschätzt. Er hat Verantwortung übernommen für mein Leben, was ich nicht selber kann. Ich kann mich nicht selber retten, ich kann mich nicht selber die Vergebung zusprechen für Dinge, die ich gemacht habe. Gott tut's. Ich lebe davon, Versöhnung. Er hat uns, er hat dich versöhnt mit sich. Er hat nicht wir mit ihm, sondern er hat sich versöhnt mit uns. Er hat es gemacht. Davon leben wir. Jetzt müssen wir nicht um unser Leben kämpfen und Angst haben, ob es reicht oder nicht. Es reicht, weil er es gemacht hat. Seine völlige Verfügbarkeit. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der Heilige Geist, mit dem wir versiegelt sind bis in die Ewigkeit. Er ist voll präsent, er ist voll da. Philipper 3 sagt, Jesus hat nichts zurückgehalten, sondern sich hingegeben bis zum Tod am Kreuz. Vollständig hingegeben. So hat er es gemacht. Davon leben wir, du und ich. Und Voraussicht, er hat es getan, weil er darüber hinaus gedacht hat. Im Hebräerbrief steht einmal, um der Freude willen hat Jesus den Widerspruch von den Sündern erduldet. All die Schwierigkeiten, all das Nichtverstehen. Er macht so mit uns. Davon lebe ich und deshalb kann man das ruhig weitergeben und das schafft mir Raum zum Leben und es schafft mir auch Raum, um andere zu lieben. So, jetzt Piraten und was auch immer. Das war das, was ich sagen wollte dazu.